die von Neub, einer österreichischen Organisation. Das mache ich nochmal neu.
Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, eurem wöchentlichen Datenschutz-Update. Heute ist Freitag, der 11. Juli 2025. Mein Name ist Heiko Gossen und
mein Name ist Laura Droschinski. Hallo.
Unser Redaktionsschluss war wie immer um 10 Uhr und wir schauen mit euch gemeinsam auf die Woche des Datenschutzes, was es so wieder Spannendes gab. Ja, und ich würde sagen, Laura, wir gucken mal, was wir so alles haben, oder?
Ja, und zwar habe ich diese Woche eine Nachricht mitgebracht aus Belgien. Hier bekommt Neub ein bisschen Gegenwind. Weiter geht's mit einer neuen Untersuchung gegen TikTok. Dann habe ich noch etwas aus der Rubrik Kurioses mal wieder mitgebracht und zu guter Letzt eine Veröffentlichung.
Ja, sehr schön. Ich hätte eine Entscheidung aus Leipzig, 5.000 Euro Entschädigung, die Meta zahlen muss aufgrund von Tracking. Und ich schaue einmal auf ein Konsultationsverfahren der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und hätte noch eine Veranstaltung im Gepäck.
Bevor wir aber loslegen, Heiko, mir hat ein Vögelchen gezwitschert. Es steht die nächste Themenfolge in den Startlöchern. Kannst du was dazu erzählen?
Ja, in der Tat. Ich habe mit Professor Dr. Tobias Keber, seines Zeichens ja Landesdatenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg, eine Folge aufgenommen zu der Diskussion und dem, was auch im Koalitionsvertrag steht, nämlich zu der Idee, erneuten Idee, muss man dazu sagen, die Aufsichtsstruktur in Deutschland zu verändern. Im Koalitionsvertrag steht ja drin, dass man sie bündeln möchte. Da hatten wir ja auch hier in unseren News schon zu berichtet. Und Professor Keber, mit dem habe ich mich halt so ein bisschen darüber ausgetauscht, wie das aussehen könnte, wo die Vor- und Nachteile liegen. Von meiner Seite würde ich sagen, eine hörenswerte Folge, aber ich zugegebenermaßen bin natürlich voreingenommen, bin aber sehr gespannt, was natürlich auch die Zuhörenden zu dem Thema denken. Von daher würde ich vorschlagen, hört auf jeden Fall rein. Nächste Woche geht sie online, wahrscheinlich Dienstagmorgen. Und freue mich dann natürlich auch auf zahlreiche Kommentare dazu auf unserer Themenfolgenseite, die in den Shownotes natürlich dann auch verlinkt sein wird.
Ja, ich glaube, das ist sicher, dass du da Feedback bekommen wirst. Wenn nicht nur von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, auch sicherlich aus dem Team. Ich freue mich schon drauf. Sehr schön. Dann sollten wir anfangen.
Genau, würde ich sagen, gehen wir, starten wir mal.
Die belgische Datenschutzaufsichtsbehörde hat 16 Beschwerden aus insgesamt 5 Verfahren eingestellt, die von Neub eingereicht wurden. Die Aufsicht hat die Beschwerden abgewiesen, weil die belgische Gesetzgebung es Vereinigungen wie Neub nur erlaubt, Beschwerden als Vertreter eines betroffenen Bürgers einzureichen, nicht aber im eigenen Namen. Entscheidend für die Aufsicht ist der Verweis auf Artikel 80 Absatz 1 DSGVO, wo es eben heißt, dass eine Vertretung durch eine Organisation nur dann zulässig ist, wenn die betroffene Person selbst eine Verletzung ihrer Rechte erkennt und sich bewusst vertreten lässt. Vorgefertigte Beschwerden und Drohpersonen untergraben dieses Prinzip und das wird hier neu vorgeworfen. Die Aufsicht beruft sich dabei auf die Rechtsprechung des höchstbelgischen Gerichts. Dieses hatte bereits in Vergangenheit bestätigt, dass das DSGVO-Beschwerderecht dem Prinzip des Rechtsmissbrauchs unterliegt. Das ist ja auch nicht neu. Und das Markengericht, eben eine spezielle Kammer des Brüsseler Berufungsgerichts, hatte in einem Urteil vom 19. März festgestellt, dass Neub beim Einreichen von Beschwerden gegen das Unternehmen Mediahys bezüglich Cookie-Bannern Rechtsmissbrauch betrieben hatte. Neub hatte mit automatisierter Technik mutmaßliche Verstöße identifiziert, vorformulierte Beschwerden erstellt und diese über Dritte, auch Mitarbeitende, eingereicht. Die belgische Behörde sieht darin ein strategisches Vorgehen, das aber die zulässige Verbandsvertretung hinausgeht und letztlich das Beschwerdesystem der DSGVO unterwandert. Die Aufsicht betont, dass Organisationen wie NOIP einen wichtigen Beitrag zum Datenschutz leisten und rechtmäßig Betroffene durchaus auch vertreten können. Daher sei jetzt hier festgestellt worden, dass eben die Abweisung kein Automatismus ist und dass NOIP auch bei Zweifeln am Rechtsmissbrauch die Möglichkeit der Stellungnahme hätte. Aber in diesen Fällen ist eben ja die Meinung der Aufsicht erstmal gesetzt. Was ich halt eigentlich auch ganz gut finde, dass in dem Zusammenhang die Aufsicht auf sich auch nochmal für eine Gesetzesänderung ausgesprochen hatte, die beispielsweise halt Datenschutzorganisationen in Belgien erlauben würden, Beschwerden im eigenen Namen einzureichen, da dies angesichts der wohl jährlich über 100.000 DSGVO-Beschwerden durchaus ja eine wichtige Rolle spielen würde. Kennen wir ja auch schon aus Deutschland, ne, das Verbandsklagerecht. In dem Zusammenhang. Also kann auch durchaus sein, dass hier Belgien durchaus nachzieht.
Schöner Bezug zu der Themenfolge, die wir gerade angesprochen haben, weil da habe ich mit Professor Keber drüber gesprochen, dass wir natürlich da bei den Aufsichtsbehörden einfach auch eine sehr große Anzahl an Beschwerden haben. Also er sprach auch so von 70.000, 100.000 sind natürlich nochmal eine Nummer mehr. Ich weiß halt nicht, also wenn das natürlich in solchen Organisationen gebündelt wird, kann das ja auch für die Aufsichtsbehörden dann auch einfacher werden, weil sie halt nicht mehr, weiß ich nicht, 1.000 Einzelbeschwerden dann bearbeiten müssen, sondern das halt dann gebündelt von so einer Organisation bekommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch fraglich, wie viel bringt es halt, wenn die natürlich Anfragen generieren, die, wie gesagt, und das ist von daher auch nachvollziehbar, finde ich, in dem Urteil, dass es halt nicht darum geht, Anfragen und Beschwerden zu generieren und sich dafür dann die Betroffenen zu suchen. Von daher konsequent. Das Landgericht Leipzig hat Meta Platforms Ireland zu einer Entschädigung von 5.000 Euro wegen massiven Datenschutzverstößen verurteilt. Das Gericht hat nämlich entschieden, dass die Nutzung von den Meta-Business-Tools, das die Nutzeraktivitäten auf Drittseiten erfasst, gegen die DSGVO verstöße. Das Besondere daran, es wurde erstmals ein sehr hoher immaterieller Schadensersatz zugesprochen, ohne dass der Kläger konkrete individuelle Beeinträchtigungen nachweisen musste. Das Gericht vertritt die Auffassung, dass die Höhe des nach Artikel 82 DSGVO auszulegenden Schmerzensgeldes die in der nationalen Rechtsprechung etablierten Beträge übersteigen müsse. Und deswegen hat man hier bei der Festlegung der Schadenshöhe auch auf den enormen finanziellen Wert personenbezogener Daten für Zwecke der personalisierten Werbung Bezug genommen. Dies wird natürlich durch Metas Werbeeinnahmen untermauert. Laut Gericht spiegelt es auch die gesellschaftliche Wahrnehmung des Datenwerts wider. Interessant, allein der Gewinn von Meta lag 2021 bei über 115 Milliarden US-Dollar, was, by the way, 97% des gesamten Umsatzes ausmachte. Also ich nenne es mal eine ganz gute Rendite. Und deswegen stellte das Gericht auch fest, dass die besonders umfangreiche Datenverarbeitung potenziell unbegrenzte Datenmengen auch betrifft und eine ja nahezu vollständige Überwachung des Online-Verhaltens nach sich zieht, bei Nutzern das Gefühl einer kontinuierlichen Überwachung des gesamten Privatlebens hervorruft. Also man hat hier quasi auch schon den Schaden im Urteil anscheinend mitformuliert. Über die Business-Tools haben wir ja schon berichtet, von daher würde ich jetzt gar nicht weiter nochmal erklären. Sie sind zumindest, also so viel in Kürze, sie sind ja auf einer Vielzahl von Webseiten im Einsatz, die dann das Nutzerverhalten an Meta übermittelt, selbst wenn man halt nicht bei Meta im Social Media Account irgendwie eingeloggt ist. Deswegen stellte das Gericht halt nochmal fest, dass Meta natürlich dadurch jederzeit erkennen kann, sobald halt ein Webseite diese Tools eingebettet hat, ob der Nutzer halt wiederkehrend ist und auf welchen anderen Webseiten er unterwegs ist. Und da die Daten dann auch ja letztendlich in einem eher unbekannten Umfang ausgewertet werden, hat das Gericht halt diese hohe Entschädigungssumme damit dann auch begründet. Bemerkenswert vielleicht auch noch an der Stelle ist, dass das Landgericht Leipzig auf eine Anhörung des Klägers nochmal verzichtet hat, sagte: Ein allgemeines, eher diffuses Gefühl des Datenverlustes und der Verunsicherung, davon geht man aus, dass das vorgetragen würde und dass darüber hinaus keine weiteren Erkenntnisse zu erwarten gewesen wären. Und dann entsprechend diese Mindestentschädigung von 5.000 Euro formuliert hat für die allgemeine Betroffenheit des aufmerksamen und verständigen Durchschnittsbetroffenen im Sinne der DSGVO. Also wie gesagt, man hat da relativ bewusst finde ich, und das geht auch so aus der Pressemitteilung des Landgerichts hervor, entschieden, hier eine sehr hohe Summe zu definieren und auch wohl wissend, dass das eine Klagewelle nach sich ziehen kann, weil man halt hier, wie gesagt, die Anforderungen an den Nachweis eines Schadens ja gar nicht formuliert hat und auf der anderen Seite natürlich auch weiß, dass es einfach eine Vielzahl an Usern gibt, die sicherlich dann von diesen Klagemöglichkeiten vielleicht auch Gebrauch machten.
Ja, wie du schon sagst, das ist ja jetzt im Vergleich zu dem Urteil im vergangenen Jahr ja auch schon eine immense Steigerung an Schadensersatz.
Genau, also wenn man jetzt die 100 Euro nimmt aus der BGH-Leitentscheidung, 5.000, das ist schon massiv. Naja, ich gehe mal natürlich auch sehr schwer davon aus, dass Meta hier das nicht so stehen lassen wird. Also da ist, glaube ich, mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von auszugehen, dass man Rechtsmittel einlegen wird. Und wenn man sich natürlich auch hier anschaut, dass das Gericht wirklich nicht irgendwelche Schäden sich hat nachweisen lassen, vermute ich mal, gibt es auch solide Argumente, womit man dann das Urteil anfechten kann. Aber wir werden natürlich das beobachten und hier berichten.
Genau, man wird es wahrscheinlich nicht übersehen können, die Folge.
Gehe ich auch von aus, ja.
Die DPC leitet neue Untersuchungen gegen TikTok wegen Datenübertragung nach China ein. Also ein altbekanntes Thema, und zwar die irische Datenschutzbehörde DPC hat eben ein neues Verfahren gegen TikTok eingeleitet. Hintergrund ist die zwischenzeitliche Speicherung europäischer personenbezogener Daten auf Servern in China. TikTok hatte dies im April diesen Jahres eigenständig eingeräumt und von einem technischen Problem gesprochen. Die DPC spricht dagegen nun von ungenauen Informationen und zeigt sich infolgedessen eben tief besorgt. Laut ihrer Aussage ist eben ein bloßes technisches Problem keine Begründung und entbindet eben nicht von der Pflicht, Transparenz herzustellen, geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen und korrekte Angaben gegenüber Aufsichtsbehörden zu machen, so eben die Datenschützer aus Irland. Und die DPC prüft jetzt, ob TikTok gegen zentrale Pflichten aus der DSGVO verstoßen hat, etwa in Bezug auf die Rechenschaftspflicht, Datensicherheit und eben mit Blick auf die internationale Datenübertragung. TikTok steht ja eben seit Jahren wegen seiner Nähe zum chinesischen Mutterkonzern ByteDance unter Beobachtung. Und im Mai diesen Jahres hatte die DPC ja auch das Unternehmen bereits mit einer hohen Geldstrafe von 530 Millionen Euro belegt, eben wegen unzureichender Schutzmaßnahmen und der Datenverarbeitung außerhalb der EU. Im Zuge dieses Verfahrens räumt TikTok dann erstmals ein, dass eben Daten auch in China gespeichert worden waren. Was jetzt wahrscheinlich, ich sag jetzt mal, das fast zum Überlaufen brachte und die DPC eben wieder auf den Plan rief. Die Daten seien laut TikTok wohl inzwischen gelöscht worden, doch eben die DPC zweifelt an der Zuverlässigkeit der Informationen. Ja, was nehmen wir daraus mit? Ich glaube, TikTok ist eine never-ending Story, auch hier in unserem Podcast. Ich glaube einfach für die Praxis, wie wichtig es halt eben ist, selbst entdeckte Vorfälle immer wieder sauber zu dokumentieren und Aufsichtsbehörden auch eine gute Kommunikation oder einen guten Kommunikationsweg zu geben, um eben auch hier vollständige Informationen fließen zu lassen. Ja, technische Probleme dürfte, glaube ich, niemals eine Ausrede sein, oder Heiko, um funktionierende Kontroll- und Schutzmechanismen zu etablieren.
Dürfte dünn werden, vor den Aufsichtsbehörden damit zu argumentieren, ja.
Genau. Ja. Und vielleicht auch noch dazu zu sagen, hier wieder ein gutes Beispiel dafür, dass schon bereits verhängte Geldstrafen eben auch nicht vor weiteren Verfahren schützen. Also, dass auch hier Behörden durchaus weiterhin auch ein Auge auf jemanden haben.
Ja, Freikarte ist das sicherlich dann nicht.
Einmal freigekauft.
Genau. Ja, ich weiß ja, du bist ja großer TikTok-Fan. Hast du denn mittlerweile
ja,
auch einen Account?
Auf keinen Fall.
Auf keinen Fall. Nicht in diesem Leben.
Nicht mehr in diesem Leben, nein.
Ja, okay. Ich werde schon mal nachfragen. Bonn. Die BFDI hat ein Konsultationsverfahren zum Datenschutz bei KI-Modellen gestartet. Das öffentliche Konsultationsverfahren wurde gestartet, um praxisnahe Lösungen für den Datenschutz beim Training von großen KI-Modellen zu entwickeln. Wie alle wissen, LLMs können natürlich personenbezogene Daten aus Trainingsdaten wiedergeben. manchmal wortgetreu oder sinngemäß. Und das wirft natürlich Fragen nach Transparenz, Rechenschaftspflicht und aber auch technischer Absicherung auf. Aus Sicht der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit sind diese Fragen auch im Jahr 2025 teilweise noch offen. Daher hat sie sich für das Verfahren entschieden und möchte mit diesem öffentlichen Konsultationsverfahren dann auch dazu beitragen, das praktische Wissen über KI-Modelle für die aufsichtsrechtliche Bewertung natürlich für alle auch zur Verfügung zu stellen. Die Frist der Einreichung von Stellungnahmen endet bereits am 10. August, also einen Monat läuft die. Alle Details findet ihr dazu auf der Webseite der BFDI. Den Link findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Und da gibt es dann, wie gesagt, auch noch ein paar Details zu den Fragen und wie das ganze Verfahren dann auch läuft.
Ja, bin ich auf die Ergebnisse gespannt, was davon veröffentlicht wird.
Dito.
Ich habe als nächstes was mitgebracht aus der Kategorie Kurioses. Letzte Woche hat es nicht reingeschafft aufgrund der Vielzahl der Themen. Es war ja eine sehr lange Folge. Aber heute, dachte ich mir, ist ein guter Zeitpunkt dafür. Denn in Taiwan hat ein Ex-Sanitäter über Jahre vertrauliche Notfalldaten, und jetzt kommt's, an Bestatter verkauft.
Ups.
Ja, dieser schwere Datenschutzverstoß wurde bereits Anfang des Monats öffentlich gemacht und ja, ein ehemaliger Rettungssanitäter hat in Taiwan über 2 Jahre hinweg personenbezogene Daten aus einer Notrufleitstelle an Bestattungsunternehmen verkauft, darunter Namen, Adresse und Todesumstände. Die unbefugte Weitergabe besonders sensibler Gesundheitsdaten ist auch nach taiwanesischem Recht verboten und Taiwan unterliegt zwar nicht der DSGVO, und hat ein eigenes Datenschutzgesetz, welches jedoch ähnliche Schutzziele verfolgt. Ja, und der Datenmissbrauch kam eben jetzt durch Ermittlungen der Behörden ans Licht. Die Weitergabe erfolgte ohne Wissen der Angehörigen und mutmaßlich, um eben Bestattern einen Vorsprung bei der Akquise von Aufträgen zu verschaffen. Ich finde ja, das ist schon ein Knaller.
Das ist schon ein Knaller. Vor allen Dingen, wenn man jetzt so ein bisschen überspitzt denkt und sagt, okay, man hat den Notruf angerufen und der Bestatter ist vor dem Krankenwagen da. Unangenehm. Ja, nee, aber ich glaube, das ist natürlich ein absolutes No-Go und finde ich halt auch, wie gesagt, völlig richtig, auch selbst wenn es, wie gesagt, wie du schon sagst, nicht DSGVO relevant ist, aber unter der Rubrik Kurioses in der Tat würdig. Ja, und damit kommen wir zu unserer Rubrik Veröffentlichungen und Veranstaltungen. Ich hätte eine Veranstaltung im Gepäck, und zwar eine Online-Veranstaltung Grundlagenschulung zum Beschäftigtendatenschutz am Dienstag, den 22. Juli von 10 bis 11 Uhr. Der Vortrag ist ein Angebot des LFDI Baden-Württemberg und soll einen praxisnahen Einstieg in das Thema Beschäftigtendatenschutz bieten. Anhand konkreter Alltagssituationen, also von der Geburtstagsliste über Zeiterfassung bis hin zum Bewerbungsprozess, soll vermittelt werden, wie Datenschutz im Arbeitsalltag wirklich funktionieren kann. Laut Beschreibung auf der Webseite richtet es sich besonders an Einsteigerinnen und Einsteiger im Bereich Beschäftigtendatenschutz. Von daher sicherlich jetzt für unsere Zuhörer nicht direkt geeignet, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht in seinem Umfeld oder bei seinen Kunden hier vielleicht darauf aufmerksam machen möchte, weil dann, wie gesagt, insbesondere für Leute, die neu in der Personalabteilung sind oder als Führungskraft, sicherlich etwas dann, woraus man viel mitnehmen kann, wenn man in dem Thema noch nicht so viel selber mit zu tun gehabt hat bisher.
Ich habe auch eine Veröffentlichung mitgebracht und zwar... Oder beziehungsweise eine Veröffentlichung, es war ja keine von dir, aber ich habe eine Veröffentlichung gesprochen zu einem Randthema. Aber ich glaube, das könnte für den einen oder anderen hier auch interessant sein, denn ja, in Nordrhein-Westfalen steigt die Zahl wohnungsloser Menschen. Das hat das Sozialministerium kürzlich mitgeteilt und ein zentraler Grund hierbei ist eben Kündigungen wegen Mietrückständen. Und in genau diesen Fällen stellt sich eine sensiblich datenschutzrechtliche Frage, denn dürfen Vermieter oder Vermieterinnen persönliche Daten säumiger Mieter an die Sozialbehörde weitergeben, um eine drohende Obdachlosigkeit zu verhindern? Die Antwort lautet ja, aber nur unter klar definierten Voraussetzungen. Und das betont Bettina Geig, die Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in NRW, die gestern einen entsprechenden Kriterienkatalog veröffentlicht hat. Wer sich also dafür interessiert, wird bei uns in den Shownotes fündig.
Wunderbar. Damit sind wir für heute durch. Ich erinnere nochmal dran, Themenfolge zur Restrukturierung der Aufsicht in Deutschland. Also brauchen wir 18 plus Aufsichtsbehörden oder macht es vielleicht doch Sinn, bestimmte Funktionen für die Wirtschaft bei der BFDI vielleicht zu bündeln, so wie der Koalitionsvertrag das vorsieht? Wer da Interesse hat, wird gerne reinhören und mitdiskutieren auf unserer Folgenseite ab Dienstag, dann online, überall, wo es gute Podcasts gibt. In diesem Sinne, vielen Dank, Laura.
Danke ebenso.
Und euch eine gute Zeit, schönes Wochenende. Bleibt uns gewogen und auf bald.
Bis bald.